Für alle Musical-Fans. Die Stars aus der Showbühne. Auf BR Schlager.
BR Schlager, das Showbühne-Interview, kommt heute aus der Heimat von BR Schlager, aus der Oper in Nürnberg. Da sitzt mir ein Herr gegenüber, der war im letzten Jahr schon einmal bei uns im Showbühne-Interview. Da habe ich ihn in München getroffen. Er spielte in Heer einen kleinen Revoluzzer. Herzlich willkommen zum Showbühne-Interview, Dennis Riffel.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Dennis, wir sitzen hier in Nürnberg, weil du jetzt ja die nächsten Wochen ein bisschen zwischen Nürnberg und Gmunden in Oberösterreich pendeln wirst mit zwei Rollen. Hier in Nürnberg in der Oper spielst du bei Jesus Christ Superstar und dann in Gmunden die deutschsprachige Erstaufführung von Dear Evan Hansen. Für alle, die dich jetzt noch nicht so kennen, du bist noch ziemlich jung in der Musical-Branche. Du hast deine Ausbildung auch mehr oder weniger fast kurz vor Corona beendet.
Beziehungsweise während Corona. Also 2020 habe ich meinen Abschluss im Sommer gemacht. Und ich weiß noch, dass unser Abschlussstück damals, das wir in Berlin und in Chemnitz gespielt haben, Drachenherz, dass die letzten Vorstellungen gecuttet wurden im Februar.
Wie war das so für dich jetzt, wenn man als Musical-Darsteller eine Ausbildung macht, man geht mit vielen Träumen rein und dann kommt diese Katastrophenzeit mit Corona, die erstmal die ganzen Träume zerstört?
Ich weiß gar nicht, ob ich Träume hatte, weil ich schon innerhalb der Studienzeit stark überlegt habe, was will ich eigentlich damit machen, was ich hier gerade lerne. Ich habe dann nur relativ schnell festgestellt, dass es doch einen Riesenunterschied gibt zwischen Berufsleben und Universität, dass man da sehr, sehr schnell aus einem geschützten Rahmen in eine Welt kommt, von der man eigentlich gar nichts weiß und man sowieso erstmal, selbst wenn kein Corona gewesen wäre, seinen Platz finden muss. Es war natürlich erstmal ernüchternd. Ich habe dann mein Abschlussprojekt gespielt, etwas, was ich selber gemacht habe, selber geschrieben habe. Und am nächsten Tag habe ich Kisten ausgeliefert und das für 7 Monate, weil alle Jobs, die ich bekommen hatte für nach dem Studium, abgesagt wurden. Dafür hatte ich sehr viel Zeit, meine damalige Freundin kennenzulernen. Dafür war ich ehrlich gesagt sehr dankbar. Ich finde es manchmal sehr interessant, wie so Perspektiven shiften. Aber dafür habe ich auch, ich glaube, 5-mal die Woche, manchmal 6-mal die Woche, Getränkekisten ausgeliefert. Ernüchternd.
Du hast jetzt schon angesprochen, ein erstes Stück in Chemnitz war die Uraufführung Drachenherz. Es gibt eine CD davon. Ich habe jetzt auch die Tage erstmal wieder reingehört. Das war ein ganz spannendes Musical, denn da wurde eine Wagner-Oper fast vermusicalt.
Ja, oder im Prinzip, es ist die deutsche Sage von Siegfried dem Drachentöter. Wir haben ja gerade auch festgestellt, stimmt, da gibt es ja eine CD bzw. eine Live-Aufnahme von einer der ersten Vorstellungen 2019, glaube ich, war das. Enorm interessante Rolle.
Wen hast du damals gespielt?
Ich habe sozusagen die Verkörperung von Siegfried gespielt. Das hat natürlich in der heutigen Zeit gespielt. Das war alles sehr modern angelegt. Meine Rolle hieß Fred. Ich habe sie trotzdem immer Siegfried genannt, weil ich es unfassbar interessant fand. Das ist auch wahrscheinlich so ein kleiner Jungentraum gewesen, mal so ein großen, starken, fast unverwundbaren Krieger zu spielen, der sich mit Drachen anlegt und Abenteuer erlebt.
Und ein zweites Stück, wo es auch von dir eine CD gibt, wo man dich heute auch noch hören kann, ist eine Tourneeproduktion. Du warst bei Flashdance mit dabei.
Stimmt, das war dann so während oder nach der Corona-Zeit die erste Produktion, wo ich meine erste Hauptrolle bekommen habe, wo Corona ein bisschen abgeflacht ist. Wir hatten zwar während der Tourzeit, Momente, wo wir wieder pausieren mussten wegen Corona, aber das war ja eine schöne Zeit.
Jetzt bist du hier in Nürnberg angekommen bei Jesus Christ Superstar und du bist einer der Jünger.
Genau.
Du bist Simon, beziehungsweise bei Webber heißt er dann englisch ausgesprochen Simon. Ja. Simon der Zelot. Was ist das für ein Charakter in diesem Musical?
Das Interessante ist, dass wir diesen historischen Charakter oder diese historische Zeit 2000 Jahre später spielen lassen. Das heißt, wir haben es alles in die moderne Zeit geholt. Also ist Simon, der Zelot, kein Krieger mit Schwert und vielleicht Pfeil und Bogen mehr, sondern ein junger Aktivist, der eine große Überzeugung hat, dafür eine Veränderung herbeizuführen, vor allem im Vatikan, und darauf vertraut, weil er, das Einzige, was er kennt, ist Gewalt und Überzeugung. Er vertraut dann auf Jesus, weil dieser das Charisma hat, die Leute wirklich für eine Sache zu motivieren. Und stellt dann aber fest, nach 3 Jahren, es passiert nichts. Jesus redet nicht mehr, beziehungsweise redet viel unverständliches Zeug. Wann führen wir endlich den Wandel herbei und wann tun wir das mit Gewalt? Es geht mir nicht schnell genug, es geht mir nicht radikal genug und ich finde, unsere Leute in dem Sinne LGBTQIA+, haben genug gelitten und verdienen die gleichen Rechte. Und das soll jetzt passieren, heute auf dem Petersplatz und zur Not mit Gewalt.
Ich finde spannend, Jesus Christ Superstar, und im letzten Jahr hast du Herr gespielt,
ja,
in München bzw. auch in Salzburg. Die zwei Stücke, die gehören für mich musiktechnisch ein bisschen zusammen, auch von der Zeit und auch von der Intention.
Finde ich sehr interessant. Ich meine, es sind jetzt beides Inszenierungen von Andreas Gergen.
Und zum einen.
Ja, ja. Und ich denke damit sehr, sehr viel Liebe an Herr zurück. Das Tolle an Andreas ist, dass er erstens Leute castet, die sehr gut miteinander können. Er hat ein sehr gutes Gespür für die Menschlichkeit.
Für das Teambuilding schon beim Casting.
Absolut, absolut. Das schätze ich sehr an ihm. Was ich noch mehr schätze, ist dieser große Austausch. Er hat auch ein tolles Konzept gehabt hier für Jesus Christ Superstar. Und zwar, dass es eine Kirchenkritik ist, die sich an den Vatikan richtet, was ich sehr interessant fand. Aber er ist im ständigen Austausch mit uns. Er setzt sich hin. Er ist überhaupt nicht eitel. Er ist sich auch überhaupt nicht zu schade, mit uns eine Fantasiereise zu machen. Er nennt sich Constructive Rest. Fun Fact, wir beide waren an der UdK im Abstand von fast 20 Jahren. Und diesen Constructive Rest kenne ich auch noch aus der Ausbildung. Es ist im Prinzip eine kleine Übung, um seinen Geist darauf einzustellen, sich zu konzentrieren, im Hier und Jetzt zu sein und dann eine Fantasiereise zu machen in der Rolle, um dann mit den anderen interagieren zu können, also improvisieren zu können und darüber mehr über die Beziehung der Rolle zueinander zu erfahren. Das ist sehr interessant. Dadurch, dass Andreas natürlich beide Inszenierungen gemacht hat, sind, glaube ich, in seiner Handschrift einfach Parallelen zu erkennen. Und zwar, dass Theater Fragen aufwirft, die nicht beantwortet werden können, glaube ich, ist ein zentrales Thema. Das, was ich bei ihm immer wieder beobachten kann, ist, dass wir an die Jugend glauben sollen, müssen und dass wir es nicht alleine schaffen. Zentrales Leitthema für Andreas Gergen ist Liebe, so wie ich das mitbekommen habe.
Ich würde jetzt noch sagen, du hast zwei Revoluzzer-Typen. Mhm. Also einmal in Hair und natürlich auch der Salman, die
ja
Umstürze machen wollen, die Welt verändern wollen.
Das stimmt. Für mich gibt es da trotzdem große Widerstände. Also einmal, es sind natürlich zwei sehr extrovertierte Rollen. Das Interessante bei Hair war für mich eigentlich immer, ich finde es interessant, dass es für mich, meiner Meinung nach, Berger am Ende nicht mehr brauchen würde. Ich habe bei den Proben immer wieder festgestellt, eigentlich ist es der Tribe, der Claude Reinhold. Es ist der Tribe, der etwas zu sagen hat. Es sind einfach unfassbar starke Charaktere im Tribe dort, die sich aber nicht trauen. Also ist Berger eigentlich derjenige, der es immer wieder anreißen muss. Also jemand, der eine große Überzeugung hat, wie Simon auch, aber der es ganz anders angeht. Die Überzeugung von Berger war eigentlich immer leben und leben lassen. Also ich sage ganz klar, was ich nicht in Ordnung finde. Ich stelle ganz klar Konventionen in Frage und das auch sehr laut, mit viel Provokation und mit Nacktheit. Aber dabei bleibt es. Und wenn du dich dann dafür entscheidest, doch etwas anderes zu machen, dann geh mit Liebe. Das ist ja genau das, was Claude am Ende macht. Er geht in den Krieg und stirbt. Da sagt Berger auch, ey, ich wünschte, du würdest es nicht tun und ich bin wahnsinnig enttäuscht, weil ich vor allem meine ganze Hoffnung auf dich drauf projiziert habe. Das ist Sinnbild dafür, wenn ich es schaffe, dich zu überzeugen, schaffe ich es vielleicht, die ganze Menschheit zu überzeugen, was natürlich absurd ist. Diese Hoffnung stirbt am Ende bei Hair und trotzdem wendet sich der Tribe, wendet sich Berger ans Publikum und sagt, ich habe es jetzt verstanden, wir schaffen das nur zusammen. Also bitte helft uns mit Let the Sunshine In. Das ist bei Simon Solotis ganz anders. Der lässt keine anderen Meinungen zu. Der setzt seine Meinung mit Gewalt durch. Der möchte weniger Diskurs, sondern mehr handeln. Und als das alles zusammenbricht, flieht er und verrät die Sache. Ich stelle mir eigentlich Simon Solotis immer wie so einen Warlord vor, der, wenn dann der König stirbt oder eine Regierung gestürzt wird, einen Bürgerkrieg anzettelt. Der sammelt die radikalen Leute um sich, die er finden kann und kämpft dann für seine eigenen, ehrlich gesagt, egoistischen Ziele, weil ein richtiger Umsturz kann nur gelingen oder ein Umdenken kann nur gelingen in einem Diskurs. Ja, vielleicht manchmal auch mit Gewalt oder vielleicht manchmal auch mit drastischen Maßnahmen, aber letztendlich nicht alleine. Letztendlich nicht mit einer Person, die das Schicksal eines ganzen Landes oder einer ganzen Bewegung entscheidet. Das finde ich ist der riesige Unterschied.
Wie viel Revoluzzer steckt in Dennis Riffel?
Ganz wenig und ganz viel. Ich glaube, generell sehe ich in der Gesellschaft, fällt mir immer ein großes Schwarz-Weiß-Denken auf. Ein Ja- oder Nein-Denken. Und ich begreife mich gar nicht als Revoluzzer, aber ich stelle fest, dass ich sehr oft anecke, wenn ich einfach die Frage stelle, warum. Das reicht schon. Das reicht ehrlich gesagt, um in einem heutigen Diskurs, ja, dass ein Streit ausbricht, wenn jemand eine Meinung hat, die ich vielleicht sogar teile oder teilweise teile, aber dort einmal frage, warum, reicht das schon und ich werde in die Revoluzzer-Ecke abgeschoben. Das finde ich sehr interessant, weil das Einzige, was ich will, ist eigentlich Sachen verstehen in einem Austausch. Und was ich nicht machen möchte, ist Sachen nachplappern, die ich nicht verstehe. Also ja, vielleicht bin ich eine Art Revoluzzer, ich sehe mich überhaupt nicht so. Ich bin total introvertiert, verbringe viel Zeit alleine. Sehe sehr, sehr viel Schönheit in der Welt, wenn ich einfach alleine bin oder durch die Straßen gehe und genieße die Zeit mit mir einfach sehr. Was ich definitiv mache ist, und vielleicht ein bisschen wie Burger, obwohl das natürlich, was ich klarstellen möchte, ist, alles Rollen sind. Ich bin Schauspieler und ich nutze hier Theater nicht, um mich selber zu therapieren oder um mich selber darzustellen. Das finde ich ist ein großer Missbrauch des Handwerks. Dafür ehre ich das zu sehr. Ich stelle einfach gerne Konventionen in Frage. Ich frage einfach, warum. Ich finde die Frage nach Respekt immer sehr interessant. Mir fällt einfach auf, dass ich sehr, sehr schnell Respekt vor Leuten verlieren kann und dass ich im Laufe der Jahre lernen musste, das dann nicht zu zeigen und nicht den letzten Funken Respekt zu verlieren. Ich kann sehr viel Respekt verlieren, aber dann letztendlich bleibt da immer noch eine Würde des Menschen, die unantastbar ist, die ich nicht verlieren darf.
Du hast dich jetzt selbst als einen zurückgezogenen, introvertierten Menschen bezeichnet. Ja. Liegt dir dann deine demnächst anstehende Rolle von Evan Hansen, die du beim Musical Frühling in Gmunden spielen darfst, liegt dir dieser introvertierte junge Herr mit seinen 17 Jahren näher? Oder ist er für dich nachvollziehbarer als jetzt ein Simon?
Nee, das finde ich, das ist das sehr Interessante als Schauspieler. Letztendlich, mein Beruf ist es, sich so lange mit etwas zu beschäftigen, bis es nachvollziehbar wird. Ich muss eine Art Empathie für diese Figur entwickeln und ich glaube, letztendlich könnte man das mit jeder Figur machen. Auch, ich meine, es gibt ja genug Leute, die schon einmal Hitler gespielt haben. Und ich glaube, du kannst eine Rolle nur spielen, wenn du Empathie für diese Rolle entwickelst, in dem Sinne, ich muss verstehen, wie diese Person denkt. Wie hat sie gedacht? Dann kann ich das persönlich einfach komplett ablehnen, aber trotzdem verstehe ich, woher diese Person kommt, dann kenne ich die Motivation, dann kann ich loslassen und einfach nur noch mit meinen Mitspielenden spielen, reagieren, zuhören. Deswegen ist für mich da grundsätzlich erstmal kein Unterschied zu keiner Rolle. Ich würde auch sagen, dass Burger mir total liegt. Also ich habe da unfassbar viel Spaß gehabt, Sachen auszuprobieren und über jegliche Grenzen zu gehen. Und dann muss ich auch wieder sagen, ein großes, großes Dankeschön an Andreas Gergen, dass er mir so viel Freiheit gelassen hat. Evan ist auf eine andere Art und Weise sehr nachvollziehbar. Evan hat sehr viel Schmerz. Evan hat sehr viel Sehnsucht. Evan ist wie eine Motte, die zu jedem Licht fliegt, das gerade aufleuchtet. Sehr einsam. Das sind alles so existenzielle Themen, die jeder Mensch auf irgendeine Art und Weise nachvollziehen kann. Und ja, ich hatte einen gewissen Bezug direkt dazu gespürt, aber natürlich, als ich dann die Anfrage von Markus und Elisabeth bekommen habe, eine Arbeitsprobe zu machen, wusste ich noch gar nichts, weder über das Stück, über die Figur.
Also ich habe gehört, du hast dich da ja gar nicht beworben, sondern Nein. Markus Olzinger, der Intendant, und seine Frau, die Elisabeth Sikora, sind auf dich zugekommen und du hast dich da erst mal gar nicht in der Rolle gesehen.
Nee, und ich muss kurz erwähnen, das sind beides die Intendanten. Oder ja. Elisabeth ist die Intendantin, spielt übrigens eine großartige Mutter von Evan. Das war ein Riesengeschenk mit ihr, das zu entwickeln. Nee, ich habe mich nicht beworben. Die beiden sind auf mich aufmerksam geworden. Ich weiß bis heute nicht genau wie, weil sie es selber vergessen haben. Ich glaube, da muss man die beiden nochmal fragen.
Irgendwo leuchtete der Traumname Dennis Riff.
Genau. Sie haben mir nur erzählt, dass sie irgendwo bei einem Video auf Facebook und dann auf einer Story in Instagram von anderen Leuten mich irgendwo im Hintergrund gesehen haben. Und so wie die beiden arbeiten, sie suchen immer noch neuen Leuten und sie schreiben sich Leute auf, die sie als interessant empfinden. Und Markus meinte dann einfach, wir haben uns das mal aufgeschrieben und meinten dann, den behalten wir in Erinnerung. Und dann kam es zu dem Casting oder dann kam es zu der Entscheidung, sie wollen Dear Evan Hansen machen und haben dann überlegt, wir gehen jetzt mal auf die Suche. Ich weiß, dass sie mir erzählt haben, dass Elisabeth sehr viele Datenbanken durchforstet hat. Zum Beispiel auch diese Casting-Plattformen, die als Schauspieler sehr wichtig sind, auf denen ich alle vertreten bin. Und haben sich dann erinnert, warte mal, Dennis Riffel, den haben wir irgendwo mal aufgeschrieben. Schauen wir mal an. Und dann wollten sie eigentlich, Markus meinte, das ist doch total ein Connor. Wäre auch mein erster Gedanke gewesen. Und dann meinte Elisabeth, nein, schau mal, das ist doch total ein Evan. Schau dir doch mal die Bilder genauer an. Und dann meinte Markus, ja, stimmt. Und dann haben sie mich angeschrieben. aus dem Nichts. Und ich war so, ja, Musical Frühling, ich habe schon mal was gehört und ich habe auch vor allem sehr Gutes über die Arbeitsweise dort gehört. Ich wollte sowieso nächstes Jahr eine Initiativbewerbung dorthin schicken, um mich mal vorzustellen. Mhm. Und dann haben sie mich aber direkt für eine Arbeitsprobe für Evan angefragt. Und ich war total perplex und ich war, Evan? Also wirklich? Hab dann nur Markus geantwortet, hey, vielen Dank, dass ihr geschrieben habt, finde ich sehr interessant. Ich glaube, ihr habt dich vertan, ihr meint Connor, oder? Dann habe ich, glaube ich, direkt in derselben E-Mail zwei Leute für Evan vorgeschlagen, von denen ich weiß, die das unbedingt immer spielen wollten und die ich immer in der Uni das Rauf und Runter singen habe hören.
Du hast dir noch Konkurrenz erstmal geschaffen.
Ja, ich glaube überhaupt nicht an Konkurrenz. Ich glaube, die Leute werden das spielen, die das sowieso spielen werden. Und der einzige Vergleich ist immer mit mir.
Wie bist du dann jetzt zu der Überzeugung gekommen, ich, Dennis Riffel, bin's?
Das ist eine gute Frage. Erstmal, was ich grundsätzlich gemacht habe, deswegen haben die mich auch überhaupt gefunden, ist, dass ich schon während der Uni festgestellt habe, ich habe die Schnauze voll von Typecast. Ich glaube nicht an Typecast. Ich glaube an Handwerk und ich glaube an individuelles Talent. Und damit meine ich alle Erfahrungen, alles, was ich gelesen habe, was ich erlebt habe, was ich an Gesprächen geführt habe, was tief in mir drin ist, wie ich geprägt bin. All das zusammen ist mein Talent. Das ist sehr individuell. Das ist so individuell, wie es Menschen auf der Erde gibt. Und letztendlich kommt es nur darauf an, habe ich ein Handwerk, habe ich Seele und möchte ich was Ehrliches, Aufrichtiges erzählen und das auch noch gut erzählen. Deswegen glaube ich nicht an Typecast. Das hat mich an der Uni immer total gestört. Ich finde diesen Diskurs im Musical-Theater-Bereich auch absolut albern teilweise. Natürlich fallen mir gewisse Dinge einfacher zu spielen, aber wie lange ist das tragbar? 3 Jahre? Und dann wird es scheiße langweilig? Das Interessante an meinem Beruf ist es doch, Leute nachzuvollziehen. Und in verschiedene Charaktere zu schlüpfen und zu schauen, was gibt es da zu entdecken. Und ich habe daraufhin meine Online-Präsenz genau dahingehend ausgeweitet. Also ich habe erstmal angefangen, sehr viele Studierendenprojekte zu drehen, Independent-Projekte. Dann kamen 1, 2 Professionelle dazu. Und ich habe mich auf so unterschiedliche Rollen beworben, dass letztendlich sehr viel Material dazu gekommen ist, das mich in sehr vielen verschiedenen Facetten gezeigt hat. Das habe ich 2 Jahre lang einfach gepusht, gepusht, gepusht. Das war wahrscheinlich das bisschen Zweifel, was noch aus der Uni-Zeit zurückgeblieben ist, weil ich habe auch immer gesagt, als die ganzen Jungs das immer gesungen haben, dass ich werde mich nie mit dem Stück befassen, das werde ich nie spielen. Und jetzt spiele ich es. Und dann war eigentlich sehr schnell klar, ja, ich habe mir die Musik angehört, hat mich sehr berührt, musikalisch alleine. Dann habe ich mir das Stück durchgelesen und war so, daraus kann ich was machen. Dann ist das vielleicht in dem Sinne Typecast, was in mir drin ist, weil ich das sehr schnell nachvollziehen konnte und das... Da hat einfach etwas in mir geklungen, muss ich so jetzt kitschigerweise sagen. Und dann habe ich gesagt, ja. Dann habe ich meinen Gesangslehrer gefragt, so, ey, ich habe in 2 Wochen eine Arbeitsprobe dafür. Es ist wirklich viel zu schwer. Und dann kam innerhalb von 2 Wochen einfach technisch plötzlich sehr viel zusammen, so wie das manchmal ist. Dann lief die Arbeitsprobe gut, dann lief das Gespräch danach gut. Dann habe ich unsere Zoe kennengelernt, dann hatten wir mit ihr eine Arbeitsprobe, die Michaela Turner, die ist fantastisch. Und dann habe ich gesagt, okay, let's do it. Wir haben ein bisschen Zeit. Ich habe ein bisschen Zeit, daran zu arbeiten, das zu entwickeln. Und ich kann das.
Für alle, die das Stück nicht kennen, es stammt von Justin Paul, Ben Pasek, den 2, die auch Greatest Showman gemacht haben, La La Land. Das Musical ist inzwischen auch verfilmt worden. In der Corona-Zeit konnte man das online sehen. Im Kino lief es in ganz wenigen ausgewählten Kinos. Da geht es um einen 17-jährigen jungen Herrn, Evan Hansen, mit Panikattacken, mit Angststörungen. Ein sehr heikles Thema heute eigentlich.
Wir haben auf jeden Fall ein größeres Bewusstsein dafür, dass so etwas existiert. Es wird nicht mehr verschwiegen. Zumindest kann ich das aus meiner begrenzten Sichtweise auch sagen, weil, let's face it, die Leute, mit denen ich mich umgebe, sowohl beruflich als auch privat, die bilden jetzt nicht gerade einen Querschnitt der Gesellschaft ab. Deswegen weiß ich nicht, ob da wirklich im aktuellen gesellschaftlichen Diskurs so viel mehr darüber gesprochen wird. Was ich feststelle, ist, dass unter jungen Menschen eine viel größere Bereitschaft da ist, vor allem unter Männern, sich emotional mit sich selber auseinanderzusetzen. Und damit meine ich nicht, ständig die Fassung zu verlieren und nur zu weinen, obwohl, also es spricht nichts gegen Weinen, das ist total heilend, aber... Damit meine ich nur diese Wut und diese Gewalt an Emotionen, die in jedem Menschen vorhanden ist, damit zu lernen, umzugehen. Und dafür muss man sich erstmal eingestehen, dass da was ist.
Evan Hansen ist in der Schule würde heute man sagen, so ein Außenseiter, der von niemandem wahrgenommen wird, so der Einzelkämpfer in der Klasse oder der Einzel-Alleinstehende. Und der erfindet ja ein anderes Leben. Kannst du vielleicht kurz ein bisschen die Geschichte erzählen für alle, die es nicht kennen?
Also Evan Hansen ist eigentlich, und das haben wir bei den Proben festgestellt, ein total normaler Junge. Was meine ich mit normal? Er ist 17 Jahre alt, hat dieselben hormonellen Probleme wie alte Teenager, ist noch total ungefestigt in seiner Persönlichkeit. Aber, und das ist das ganz Wichtige, er ist ein total aufgeweckter, lebensfroher Junge, der sehr liebenswert ist. Das Problem ist aber, dass er eine so große Angststörung hat, die in eine Depression abdriftet, dass er das in sozialen Interaktionen nicht zeigen kann, weil er nie gelernt hat, sich zu regulieren. Er hat nie gelernt, mit seinen Ängsten umzugehen. Er hat nie bedingungslose Liebe erfahren. Sein Vater hat ihn verlassen, als er 3 Jahre alt war. Seine Mutter musste daraufhin ihn alleine erziehen. Sie hat ihr Bestes gegeben. Und das ist, glaube ich, auch das sehr Interessante bei Traumata in der Kindheit. Da prallen einfach verschiedene Bedürfnisse aufeinander. Alle geben ihr Bestes. Und letztendlich ist doch etwas zu wenig da gewesen für eine gesunde Entwicklung eines Kindes. Dieser Junge ist so isoliert, dass er sich letztendlich dazu entschließt, sich umzubringen. Das geht schief. Er gibt dem Ganzen noch eine Chance. Er fängt Therapie an auf Druck seiner Mutter. Das würde er natürlich nicht freiwillig machen. Ich glaube, die ganze Angst, diese ganze Wut, das alles, was ich jetzt angesprochen habe, dass sein Vater ihn verlassen hat, das alles nimmt er wahr, aber er versteht gar nicht, woher das kommt. Ich meine, dafür muss man sich sehr stark mit sich selber auseinandersetzen, um das überhaupt zu verstehen und ändern zu können. Und das ist genau der Punkt. Evan glaubt, dass dieser Schmerz nicht veränderbar ist, dass dieser Geisteszustand, in dem er sich befindet, sein Leben lang anhalten wird. Und das ist das hochproblematische und auch das hochaktuelle, worunter so viele Menschen leiden. Er geht in die Schule, schreibt einen Brief. Er hat die Aufgabe bekommen, von seinem Therapeuten einen Brief an sich selber zu schreiben. Lieber Evan Hansen, das wird heute ein großartiger Tag und ich sage dir auch warum. Sozusagen als therapeutische Maßnahme, um selber seine Gedanken zu ordnen im Kopf und sich seiner Gefühle bewusst zu werden. Ein Mitschüler klaut diesen Brief und bringt sich selber um.
Der von dir angesprochene Connor.
Ganz genau. Und er bringt sich selber um. Dieser Brief wird bei ihm gefunden. Und weil er so geschrieben ist, wie er geschrieben wird, und zwar lieber Evan Hansen, in Liebe dein bester Freund ich, was er über sich selber sagt, schreibt, aber das wissen die Leute natürlich nicht, die die Leiche dann finden und den Brief dann, die gehen davon aus, dass Connor, der auch ein Außenseiter war, heimlich einen besten Freund hatte. Und zwar Evan. Und das ganz Wichtige an dieser Geschichte ist jetzt, dass die ganzen Sachen, die Evan dann passieren, dass sie ihm passieren. Das ist kein manipulierender junger Mann, der nur das Beste für sich rausholen will, sondern es sind so viele Motivationen, so viele Ängste, so viele Widerstände, die auf ihn einprasseln, dass er letztendlich wie ein Zug durch die Geschichte fährt und nicht mehr aufhören kann. Und er versucht es die ganze Zeit anzusprechen. Es gibt mehrere Situationen im Stück, vor allem im ersten Drittel, wo er aktiv sagt, nein, ich habe das nicht, aber dann wird er wieder unterbrochen. Weil die Leute auch glauben wollen. Die Mutter von Connor möchte auch glauben, dass Connor einen Freund hatte. Letztendlich ist da eine riesige Sehnsucht in Evan und eine ganz abstruse, ja eine komische Sehnsucht Connor gegenüber, weil er dann doch letztendlich der einzige Mensch ist, der sich selber umgebracht hat, den er kennt. Und Evan hat das auch probiert. Also weiß er schon, okay, wir haben diese Gemeinsamkeit, wir haben diese Einsamkeit